So, ihr Lieben, seit gestern Abend sind alle Geheimnisse gelüftet. Alle Päckchen sind ausgepackt. Ich frage mich jedes Jahr, ob ich irgendwo ein Päckchen in einem Versteck vergessen habe. Ist mir noch nie passiert, aber jedes Jahr frage ich mich wieder. Und vorab muss man sich ja immer schon gute Gedanken machen, wo man die Geschenke versteckt. In meiner Familie gibt es Menschen, die sehr gute Spürnasen haben für Verstecke aller Art. Aber auch dieses Jahr ist es gelungen, Geschenke so zu deponieren, dass sie nicht gefunden wurden vorab. Es gibt ja Leute, die wissen schon vor Weihnachten ganz genau, was sie geschenkt bekommen. Und damit meine ich jetzt nicht diejenigen, die sich ihre Geschenke selber kaufen, ja, die wissen es natürlich, ja, oder diejenigen, die gar keine Geschenke machen. Ja. Wusstest du schon vorab, was du geschenkt bekommst? Kann man mal kurz sehen? Kein Mensch. Ah, okay, es gibt jemanden, der wusste schon vorher, was sie geschenkt bekommt. Wenn du gestern Abend ein Geschenk bekommen hast, Hand aufs Herz, was du vorher noch nicht wusstest, warst du erfreut oder enttäuscht? Jetzt entsetzt, okay, entsetzt. Manche sind sogar entsetzt, sehr erfreut, schön. Manche sind entsetzt, okay, interessiert mich nachher, werden wir jetzt nicht hier öffentlich machen, ne? Können wir nachher mal sprechen. Ja, ist manchmal so eine Mischung. Ne? An einem meiner Geburtstage, erinnere mich, war nicht Heiligabend, war Geburtstag, war ich sehr enttäuscht von meinen Geschenken. Und als Kind ist man dann auch sehr ehrlich, als Erwachsener schweigt man dann eher. Aber als Kind war ich sehr ehrlich und habe das meinen Eltern gegenüber kommuniziert und habe gesagt, was war das schon alles? Es war eine blöde Situation für meine Eltern damals. Ja, okay, aber wir haben es irgendwie überstanden. In einer ähnlichen Situation schreibt der Apostel Paulus einen Brief an die Christen in Kolosse. Sie hatten auch ein Geschenk bekommen. Das Geheimnis wurde gelüftet. Jetzt sind sie dabei, es zu entdecken. Und sie fragen sich, ist das schon alles? Das ist doch ein bisschen mickrig, oder? Kolosse und nachher noch Laodicea, eine zweite Stadt, von der wir heute hören würden, Städte in der heutigen Türkei. Paulus kannte die Leute nicht persönlich dort, er war nie dort gewesen. Er sitzt zu der Zeit, als er den Brief schreibt, im Gefängnis, muss man auch wissen. Er ist deshalb nicht niedergeschlagen oder auch resigniert, ganz im Gegenteil, das werden wir gleich merken. Ich lese den Predigtext, das ist der vorgegebene Text aus der Perikopenreihe aus dem Kolosserbrief, Kapitel 2, Vers 1 bis 10, den größeren Zusammenhang ein bisschen. Ich warte so lange, bis ihr es aufgeschlagen habt, entweder im Buch oder im Smartphone. Ja, ich finde es immer gut, wenn man da ein bisschen Zeit hat, weil sonst denkt man immer, ach, lohnt sich gar nicht da aufzuschlagen, na, weil es geht so schnell. Nein, ich warte so lange, bis ihr es aufgeschlagen habt. Kolosserbrief, Kapitel 2, Vers 1 bis 10. Wenn ich sage, ich warte, dann warte ich auch. Der Apostel Paulus schreibt an die Gemeinde, an die Christen dort in Kolosse und Umgebung im zweiten Kapitel Folgendes. Ich erwähne das, weil ihr wissen sollt, wie sehr ich mich für euch einsetze. Also das ist jetzt größerer Zusammenhang, Kapitel 1, könnt ihr separat mal lesen. Ich kämpfe um euch und auch um die Geschwister in Laodicea und um alle anderen, die mich nicht persönlich kennen. Es geht mir darum, dass ihr gestärkt und ermutigt werdet und dass ihr in Liebe zusammenhaltet. Dann werdet ihr eine tiefe und umfassende Erkenntnis erlangen, ein immer größeres Verständnis für das Geheimnis Gottes. Christus selbst ist das Geheimnis Gottes, ist dieses Geheimnis. In ihm sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Ich sage das, damit euch niemand mit kluger Überredungskunst auf einen falschen Weg führt. Denn wenn ich auch nicht persönlich unter euch bin, bin ich es doch mit meinen Gedanken. Und es macht mir Freude zu sehen, wie geordnet alles bei euch zugeht und wie gefestigt euer Glaube an Christus ist. Ihr habt der Botschaft, die euch verkündigt wurde, Glauben geschenkt. und habt euch Jesus Christus als dem Herrn unterstellt. Darum richtet nun euer ganzes Verhalten an ihm aus. Seid in ihm verwurzelt, baut euer Leben auf ihm auf, bleibt im Glauben fest und lasst euch nicht von dem abbringen, was euch gelehrt worden ist. Für das, was Gott euch geschenkt hat, könnt ihr ihm nicht genug danken. Nehmt euch vor denen in Acht, die euch mit einer leeren, trügerischen Philosophie einfangen wollen, mit Anschauungen rein menschlichen Ursprungs, bei denen sich alles um die Prinzipien dreht, die in dieser Welt herrschen und nicht um Christus. Dabei ist es doch Christus, in dem die ganze Fülle von Gottes Wesen in leiblicher Gestalt wohnt. Und ihr habt an dieser Fülle teil, weil ihr mit Christus verbunden seid, mit ihm, der das Oberhaupt aller Mächte und Gewalten ist. Jesus Christus, das Geheimnis Gottes. Und dann kamen sie, die Reaktionen der Beschenkten. Und Paulus reagiert darauf. Und darüber werden wir uns gleich Gedanken machen. Manchmal staune ich über mich selbst. In einer Vorlesung von vor ungefähr 30 Jahren, ein Neues Testament, hat der damalige Dozent ein Stichwort fallen lassen, einen Begriff erwähnt, und den kann ich mir bis zum heutigen Tag merken, weil er mir so gut gefällt. Der Präsuppositionspool. Der Präsuppositionspool. Wer hat es schon mal gehört? Wunderschöner Begriff. Ich sag's nochmal. Der Präsuppositionspool. Also ist ganz einfach das, das sind Dinge, die du wissen musst, damit du das verstehst, was gesagt wird. Also ein gewisses Vorwissen ist nötig, sonst hast du keine Ahnung von dem, was da geredet wird. Da wird also ein gewisses Vorwissen vorausgesetzt, und das finden wir immer wieder, und das finden wir ganz besonders auch bei diesem Bibeltext, weil Paulus nämlich einiges voraussetzt, was wir nicht automatisch wissen können, wenn wir den Text lesen. Den Lesern damals war das sehr wohl bekannt, aber uns eben heute nicht. Problem. Manches kann man aus den Quellen und aus der sonstigen Überlieferung heraus sich heute erschließen, aber vieles leider auch nicht, trotz gründlicher Forschung. Ich sage euch ein paar Dinge, um die es da geht, die wir leider nicht wissen, die wir gerne wissen wollten, aber die wir leider nicht wissen. Paulus benutzt nämlich ein paar Fachbegriffe in diesem Bibeltext, die bei seinen Hörern und Hörerinnen sofort etwas ausgelöst haben damals, wenn sie diesen Begriff gehört haben, bei uns heute aber eigentlich gar nichts mehr auslösen oder es einfach einen anderen Zusammenhang bei uns verwendet wird. Wenn ich heute Morgen sage, zum Beispiel Fußball-WM in Katar, dann löst es bei dir irgendwas aus. Hättest du das vor 200 Jahren gesagt, hätten die Leute gar nichts verstanden. Nichts. Ja, seht ihr, so ist es auch heute, wenn wir den Bibeltext lesen. Paulus setzt einiges voraus und wir haben von manchen Dingen einfach keine Ahnung mehr. Also, ich mache mal so ein paar Schneisen. Die Menschen damals hatten zum Beispiel Kontakt zu anderen Menschen, die ihnen eine höhere Erkenntnis oder eine tiefere Weisheit versprochen haben. Ihr mit eurem Jesus, das ist doch recht armselig. Wir haben was ganz anderes, was viel Besseres. Paulus bezeichnet diese Leute als Irrlehrer. Das ist ein hartes Wort, aber er ist da ganz klar. Die Irrlehrer haben behauptet damals, dass Engelmächte die Hüter der Weltordnung sind und dass das Schicksal von diesen Mächten abhängt. Das klingt jetzt nicht ganz so christlich. Es geht auch um bestimmte esoterische Traditionen. Genau, das kann man leider heute nicht mehr erschließen aus dem Bibeltext und den für uns vorhandenen Quellen. Man versuchte durch Askese und irgendwelche Essensvorschriften diesen Engelmächten und dem Schicksal zu begegnen. Was es genauer damit auf sich hat, das ist uns leider heute nicht mehr zugänglich. Paulus benutzt auch den Begriff der Fülle. Es war wohl ein Fachbegriff in der Diskussion damals. Was es heute genau bedeutet, was er damit gemeint hat, wissen wir leider auch nicht mehr. Jetzt haben wir viel bedacht, was wir alles nicht wissen. Jetzt sage ich euch, was wir noch wissen, und das ist nämlich ganz schön viel. Wenn Paulus sagt, durch Christus allein haben wir Gott, durch Christus allein haben wir Gott, dann ist er damals auf Widerstand gestoßen, und wir stoßen heute garantiert auch auf Widerstand, wenn wir sowas behaupten. Gottes Erfahrungen damals und auch heute finden Menschen und suchen Menschen auf ganz unterschiedliche Art und Weise. In mystischen Erlebnissen, in Visionen, manche in ekstatischen Rauszuständen oder auch in der Natur. Ich habe vor einigen Wochen auf Facebook eine Frau aus meiner Nachbarschaft entdeckt, die spirituelle Erfahrungen sucht, die nicht unbedingt was mit dem christlichen Glauben zu tun haben, und die dazu auch einlädt und sich mit diesen Mächten und Kräften auch beschäftigt. Finde ich ganz spannend, weil wir haben so ein paar Berührungspunkte. Fand ich spannend, das so von ihr zu wissen und sie auch so kennenzulernen. Wer solche Erfahrungen macht, schaut damals und auch heute, Fragezeichen, auf die anderen runter, die solche Erfahrungen nicht haben. Wir haben die Weisheit mit Löffeln gegessen und sind Gott begegnet, und ihr habt nur euren schlichten Glauben an diesen Jesus. Der soll das ganze Geheimnis Gottes sein, ihr Lieben. Ein bisschen mickrig, oder? Ein bisschen ärmlich das Ganze. Schaut doch mal, wie es begonnen hat. Sehr ärmlich. Da haben wir was Besseres, was viel Attraktiveres, was Aufregenderes. Was sagt Paulus? Vers 9. Doch in ihm, in Jesus Christus, hat die ganze Fülle der Wirklichkeit Gottes körperliche Gestalt angenommen und wohnt in ihm. Das ist der Weihnachtstext. Ich lese es nochmal. Doch in ihm, in Jesus Christus, hat die ganze Fülle der Wirklichkeit Gottes körperliche Gestalt angenommen und wohnt in ihm. Und dann Vers 10. Und ihr habt an dieser Fülle teil, weil ihr mit Christus verbunden seid, mit ihm, der das Oberhaupt aller Mächte und Gewalten ist. Paulus sortiert hier mal ganz klar und sagt hier, schaut mal, so ist die Rangfolge und das ist das Evangelium. In diesem Jesus Christus wohnt die ganze Fülle Gottes. Wenn ihr ihn vor Augen habt, dann habt ihr den Vater vor Augen. Mehr gibt es nicht, mehr braucht ihr nicht. Das ist alles, was es gibt. Alles andere ist Irrlehre. Hört auf damit, nur dieses süße Jesuskind da in der Krippe zu sehen. In diesem Kind wohnt die ganze Fülle der Wirklichkeit, der Herrlichkeit Gottes. Sie hat körperliche Gestalt angenommen und wohnt in ihm. Wer den kennt, der dort im Stall von Bethlehem geboren wurde, der kennt Gott ganz. Naja, ganz begreifen können wir es nicht. Das hat mal einer gesagt, ein begriffener Gott ist kein Gott. In Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis. Sie liegen dort nicht gleich so an der Oberfläche, dass man das sofort erkennen kann. Sie sind verborgen, aber sie sind doch da, dass man sie suchen und finden kann. Und manchmal ist es hartes Arbeiten und Forschen und Ringen und Beten. Und dann immer wieder eine große Freude, wenn wir wieder was Neues entdeckt haben von diesem unglaublich, unbeschreiblich schönen Schatz, dem lebendigen Gott, der dort in Jesus uns begegnet. Ich liebe Weihnachtsmärkte. Ich gehöre jetzt nicht zu denen, die da kreuz und quer durch die ganze Republik fahren. Aber dieses Jahr, wir haben es die Tage festgestellt, ich war dieses Jahr so oft auf dem Augsburger Christkindlesmarkt wie noch nie in den letzten 9 Jahren. Hat sich irgendwie so ergeben, war nett. Ich habe 3 heiße Josef gegessen, auch einen Punsch getrunken. Na, wer nicht weiß, was ein heißer Josef ist, kann ich es gerne wiederum erklären. Ja. Ich liebe diese ganze Atmosphäre so rings um Weihnachten. Ich fand es auch schön, dass wir dieses Jahr wieder so einen Adventskalender bei uns im Dorf hatten, so, was sind 8 oder 10 Treffen an verschiedenen Häusern so in der Adventszeit verteilt. Eine kleine Geschichte, ein schön beleuchtetes Fenster, Glühwein, Kinderpunsch, einfach sich so begegnen in dieser Zeit. Es war wunderschön. Ich habe neue Leute kennengelernt und so, ganz, ganz schön. Ich liebe das. Weihnachten 1991 war mein bislang einziges Weihnachtsfest außerhalb Deutschlands. Ich war damals in Kenia, kann mich gut erinnern, werde ich nie vergessen, Weihnachten mal ganz anders zu feiern. Wenn fast alles wegfällt, was du sonst mit Weihnachten verbindest, kein Weihnachtsmarkt, keine Weihnachtsbäume, keine roten Kerzen und Kugeln, also wenn Kugeln, dann bitte rot, ja. Alle anderen Kugeln kannst du vergessen, also nur rot, auch nur rote Kerzen. Die Temperatur hat nicht gestimmt. Am Heiligabend kein Gottesdienst. Die Kenianer feiern nach amerikanischer Tradition. Na, 25. ist dort der Gottesdienst. Was bleibt denn dann bitte schön noch übrig? Und es war gar nicht so einfach, mal Heiligabend zu erleben, ohne diese ganzen mir lieb gewordenen Traditionen. Ich freue mich sehr, dass wir heute eines meiner Lieblingsweihnachtslieder gesungen haben. Meine Frau weiß es, ich stehe an deiner Krippen her. Stell dir mal vor, dass du da jetzt stehst. Wir haben da vorne extra so eine kleine Krippe aufgebaut. Vielleicht kannst du sehen, alles drumherum ist weg. Das, was sonst Weihnachten für dich zu Weihnachten macht. Und das ist ganz schön viel. Ich habe noch mal so ein paar Dinge aufgezählt. Stell dir mal vor, das ist alles mal weg. Versuch das mal alles auszublenden. Nur du und das Kind in der Krippe. Ich stehe an deiner Krippen hier. O Jesu, du mein Leben. Ich sehe dich mit Freuden an und kann mich nicht satt sehen. Und weil ich nun nichts weiter kann, bleib ich anbetend stehen. O, dass mein Sinn ein Abgrund wär. Und meine Seel ein weites Meer, dass ich dich möchte fassen. Eins aber hoffe ich, wirst du mir mein Heiland nicht versagen, dass ich dich möge für und für in, bei und an mir tragen. So lass mich doch dein Kripplein sein, komm, komm und leg bei mir ein dich und all deine Freuden. So hören sich Anbetungslieder aus dem 17. Jahrhundert an. Ich finde es wunderschön. Dieser Jesus, dieser Immanuel, dieser Gott mit uns, kommt uns ganz nah in Fleisch und Blut. Und wir stehen vor ihm, vor diesem Kind in der Krippe, das ganz Gott ist. Und dann nimmt Paulus diesen Scheinwerfer und schwenkt ihn rüber und jetzt bist du im Blick. Vers 6. Ihr habt der Botschaft, die euch verkündigt wurde, Glauben geschenkt und habt euch Jesus Christus als dem Herrn unterstellt. Darum richtet nun euer ganzes Verhalten an ihm aus. Seid in ihm verwurzelt, baut euer Leben auf ihm auf. Bleibt im Glauben fest und lasst euch nicht von dem abbringen, was euch gelehrt worden ist. Wenn wir das hören, dann wird, glaube ich, ganz schnell klar, dass wir uns nicht damit begnügen können, nur diese Szenerie da so zu sehen, im Stall. Ja, das Kind, diese improvisierte Krippe, das traute, hochheilige Paar, die Hirten, ja, die selber nicht so genau wussten, was da so alles passiert. Paulus richtet jetzt den Scheinwerfer auf dich. Was bedeutet das alles für dich? Antwort: Du kannst dich mit diesem Jesus fest verbinden, sagt er. Du kannst dich an ihm festmachen. Du bist mit ihm, in ihm ganz fest verwurzelt. Wir haben ja in den letzten Wochen immer wieder hier in den Gottesdiensten darüber nachgedacht, was das bedeutet. Es ist ein wunderschönes Bild. Es entsteht eine unlösbare Verbindung zu diesem Gottessohn. Er hält dich fest. Er hält dich fest. Wie der Boden den Baum festhält. Wenn es Stürme gibt, der Baum hält es aus, weil er fest mit dem Boden verwurzelt ist, weil er gehalten wird. Dieses Bild von der Wurzel hat ja noch einen zweiten Aspekt. Wenn ich eine Blume eben erst ins Beet hineingepflanzt habe, dann kann jedes Kind kommen und sofort wieder rausziehen. Ist er aber einige Wochen dort fest eingewurzelt, so kriegt man das gar nicht mehr so leicht raus. Dann ist da was passiert, dann ist da eine Verbindung entstanden, dann ist es eingewurzelt worden in diesen Boden. Auch die Kolosser, diese Christenmenschen, an die der Brief geschrieben wurde, die müssen so in Christus eingewurzelt sein, dass nicht mehr alle möglichen Zeitströmungen und Menschen, die irgendwas behaupten, Einflüsse, Männer voll Überredungskunst, sie kommen, da kommen können und sie versuchen, da rauszureißen. Die sind fest verwurzelt in diesem Christusboden. Unsere ganze Lebenswurzel, unsere Identität in diesen Christus hinein zu wurzeln, das ist Christsein. Wir haben es ja mehrfach schon angekündigt, ich möchte es gerne an dieser Stelle auch nochmal sagen, dass wir am 29. Januar, also im nächsten Jahr, ne, wir denken jetzt schon mal über die Jahresgrenze hinweg, werden wir genau dafür einen Tag Zeit nehmen. Das ist ein Sonntag, 29.01. Wir haben ihn genannt, unseren DNS-Sonntag, Dein nächster Schritt-Sonntag. Dein nächster Schritt. Du bist herzlich eingeladen und blockiere dir diesen ganzen Tag, nicht nur den Vormittag, sondern wirklich den ganzen Tag genau für dieses folgende Anliegen, einen Tag mit Gott zu verbringen. Wir starten morgens gemeinsam, machen wir wie zu Corona-Zeiten, nur so diejenigen, die den Gottesdienst hier vorbereiten, werden hier sein, alle anderen sind zu Hause, schauen diesen kurzen Beginn dann von zu Hause an und wir wollen dich ermutigen, diesen Tag mit Gott zu verbringen mit der Frage, Gott, was ist mein nächster Schritt? Was möchtest du? Welchen Schritt darf ich als nächstes im Glauben gehen? Und du hast dann einen Nachmittag dafür Zeit, am Abend gibt es wieder ein Treffen und dann hören wir voneinander. Und ich bin sehr gespannt, was ihr jeweils von Gott gehört habt, was dein jeweiliger nächster Schritt im Glauben ist, damit du fester verwurzelt wirst in diesem Boden. Das können ganz unterschiedliche Dinge sein. Ich bin sehr gespannt. Das große Ziel dahinter ist, immer fester verwurzelt zu werden in Christus. Immer fester verwurzelt zu werden. Und dieser Sonntag am 29. Januar ist dafür ein guter Anfang. Ein guter Anfang. Bis dahin beschäftigt mich noch was anderes. Gehen wir nochmal zurück. Wir stehen vor der Krippe. Ich stehe auch vor der Krippe. Alle Hände voll. Beladen. Mit unterschiedlichen Paketen. Das sind jetzt nicht unbedingt die Geschenkpakete, die man noch loswerden will, sondern das sind Dinge, die uns auch die letzten Tage schwer gemacht haben. Beschwerliches. Sorgen. Herausforderungen. Durch den Spalt sehen wir irgendwo da vorne ein Kind, etwas leuchten, etwas hell strahlen, aber so einfach ist es gar nicht, das zu erkennen. Dann höre ich zu, wie mir dazu gerufen wird, kommt doch zu mir, alle, die ihr am Ende seid und abgearbeitet und mutlos, ich will euch Erholung und neue Kraft schenken. Ich nehme wahr, wie die Jahreslosung vom neuen Jahr auch jetzt schon gilt und Gott mir zusagt, du bist ein Gott, der mich sieht. Gott sieht mich. Und ich merke, wie mir das gut tut, gerade in Zeiten wie diesen, dass da ein Gott ist, der mich sieht, der mich einlädt, näher zu treten. Paul Gerhardt, der dieses wunderschöne Lied ja gedichtet hat, hat es selbst erlebt und im Sturm erproben müssen. Er hat es in einer Strophe so ausgedrückt, ich lag in tiefster Todesnacht. Du warst meine Sonne. Die Sonne, die mir zugebracht Licht, Leben, Freud und Wonne. O Sonne, die das werte Licht des Glaubens in mir zugericht, wie schön sind deine Strahlen. Je mehr von den Paketen du an der Krippe ablädst, desto mehr von den Sonnenstrahlen kannst du wahrnehmen. Ich habe im Radio in der vergangenen Woche einen Bericht gehört von einer Gruppe aus München, die sammeln Krippen. ein schönes Hobby. Ja, die sammeln die und die stellen die auch aus und die laden auch ein zu Fahrten. Da kannst du ganz Deutschland bereisen und dann Krippenausstellungen mit denen zusammen besuchen. Das hört sich richtig gut an. Ich wünsche mir und ich wünsche dir, dass wir beim Anschauen dieser Krippe, egal wo sie steht, nicht nur den ersten Teil des Satzes sagen, sondern den zweiten Teil aus voller Überzeugung ebenfalls. Ich stehe an deiner Krippe hier. Zweiter Teil. O Jesu, du mein Leben. Ich stehe an deiner Krippe hier. O Jesu, du mein Leben. Und dann so weiterleben in der festen Verbindung mit ihm, auch in eine ungewisse Zukunft hinein. Eine ungewisse Zukunft hinein. Christen sind gehaltene und verbundene und verwurzelte Menschen. Ob du mit deinem Geschenk gestern Abend zufrieden warst oder nicht, das haben wir gerade so ein bisschen miteinander, voneinander gehört. Ich hoffe sehr. Ich hoffe auch sehr, dass dich der Anblick von Christus in der Krippe wirklich erfreut und entlastet und befreit und du merkst, dass du immer fester mit ihm verwurzelt wirst. Und du dann auch gern der Aufforderung nachkommst von Paulus in Vers 7, für das, was Gott euch geschenkt hat, könnt ihr ihm nicht genug danken. Wir haben jetzt wieder ein paar Augenblicke Zeit zur Stille, zum Nachdenken, zum Beten, jeder und jede für sich. Und dann hast du die Möglichkeit, ich habe es vorher angekündigt, von hier vorne zu sagen, wer Jesus für dich persönlich ist oder wie du ihn erlebt hast oder auch nicht erlebt hast. Auch die Zweifel und die Nöte haben Platz an der Krippe. Du kannst sagen, wofür du ihm danken willst oder wofür du auch bitten willst. Nur Mut. Und wenn du willst nach vorne kommen, dann kannst du das entweder in Richtung dieser Krippe sagen oder du kannst es hier in Richtung der anderen sagen, die hier sitzen. Wir werden in dieser Zeit die Übertragung ausschalten, damit du einfach hier auch ganz frei und ungestört reden kannst, das, was dir wichtig ist und was du hier auch den anderen und auch dem lebendigen Gott sagen möchtest. Wir werden diese Zeit dann miteinander abschließen, gemeinsam das Vaterunser beten und diese Anliegen, die wir da so gehört haben, so alle miteinander auch aufnehmen. Jetzt haben wir ein paar Augenblicke Stille und dann lade ich dich ein, nach vorne zu kommen und das zu sagen, diesem Gottes Sohn in der Krippe, was du ihm sagen möchtest. Danken, bitten, die Zweifel, das Schöne, all das, was dir auf dem Herzen ist, wenn du ihn siehst. Amen.